Roommates dieses Landes, es ist soweit. AWFNR ist mal wieder am Start. Joko.
Am Stizzle.
What happened this week?
A lot of crazy things. I've been working a lot. I've been to the physio. I'm going to meet somebody very, 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 very celebrity. Ansonsten hast du, glaube ich, mehr erlebt. Wir haben bei mir mehr über die Zukunft gesprochen, bei dir über die Vergangenheit der letzten Woche, als aber auch über die Zukunft. Also es ist ein guter Durchsatz von Zukunft und Vergangenheit in diesem Podcast abgebildet.
Genau, so ist es. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass ihr, die lieben Hörer da draußen, während
mir
ihr jetzt gerade Sport macht oder wie ihr einen Wein euch aufmacht auf dem Balkon oder wenn ihr eine Pasta macht, ein kleines Pesto anrührt, bitte taggt uns doch jetzt mal wieder. Macht mal wieder einen Screenshot, wie ihr AWFNR erlebt. Das gefällt mir immer und Joko auch. Und bitte Joko markieren, Paul Ripke markieren und AWFNR markieren. Und dann sehen wir das auch und dann können wir das reposten. Das wäre mein persönlicher Wunsch für diese Woche, AWFNR. Ausgezeichnet mit der goldenen Henne. Der einzige Podcast, der je ausgezeichnet worden ist mit einer goldenen Henne.
Klammer auf, Klasse, nicht so für die goldene Henne, der dieses Jahr nominiert, Klammer zu.
Und präsentiert von O2, Firma O in deinem Leben.
Und jetzt
geht's los.
So sieht's aus.
A, W, F, N, R.
A, W, F, N, L. Jokinjo, was geht?
Hallo, was geht ab bei dir?
Du bist auf deiner Terrasse, das höre ich. Ich höre das Rauschen in den Blätterwäldern.
Das Meeresrauschen?
Ja, nee, das ist Ahornblätterrauschen, würde man sagen wahrscheinlich, oder? Oder was für Bäume sind da drumherum? Was würdest du da...
Das ist eine Eiche. Die da so ganz leicht nur gezeichnet ist, eine Birke. Und die daneben, da hinten, warte.
Das ist auch eine Eiche, aber da steht auch irgendwo...
Du musst das Mikro in die Hand nehmen, Joko.
Ja, ich gucke gerade parallel nach hinten.
Ich habe mir übrigens den Podcast mit Niklas und David angehört von dir.
Ja.
Da merkt man auch, dass du das Mikro nicht in die Hand genommen hast. Aber
nee, das klang wirklich Moment. Jetzt komm ich nicht so, mein Freund. Also der Podcast mit Niklas und David hat erstmal sehr viel Spaß gemacht und ich hatte teilweise das Gefühl, dass... ich etwas überheblich rüberkomme, was ich in dem Moment gar nicht so gefühlt habe. Vielleicht ist es aber jetzt auch nur meine sehr persönliche Wahrnehmung und du sagst mir gleich, nee, dem ist nicht so. Nee, weil ich finde, du kennst ja diesen Konferenzraum da im Biro. Man hat so krass den Raum gehört und wir hatten diese Mikros, die vor einem standen und ich war sehr nah dran, aber ich glaube, die haben sich aufgrund dessen, dass es drei Mikros waren, hatte ich auch das Gefühl, ich bin immer eher auf einem anderen Mikro als bei mir selber gewesen.
Okay. Ja, klang irgendwie ein bisschen komisch.
Klang komisch, ja. Klang nicht so, wie man es erwartet hätte von Niklas und David, die ja sonst einen sehr guten Klang haben, sehr guten Sound haben im Podcast.
Sehr guten Klang. Du bist in München. Du gehst.
Ich bin in München.
Du hast einen Wein vor dir. Was trinkst du da?
Das hier ist ein. Ja. Ich möchte Weinfluencer werden. Ich möchte, weil ich beneide etwas Schmiddi, ja, von Baywatch Berlin. Ja. Schmiddi hat aus Quatsch angefangen, Sachen zu erzählen, habe ich das Gefühl, weil er einfach nur Bock hat, dass ihm die nach Hause geschickt werden. Der möchte auch so ein bisschen dieses Influencer-Leben leben. Und ich glaube aber, er möchte das einfach nur leben, um dieses Gefühl zu haben, dass ihn jemand wertschätzt, dass er wichtig genug ist, Social Media-mäßig, dass er was bekommt. Ich möchte das auch. Ich möchte, dass man ab sofort, man mir Wein schickt. Und wohin man den schicken kann, das findet man auf meiner Instagram-Seite. Und weil ich habe Angst, wenn ich das jetzt hier sage, wo man den hinschicken kann, dass da so viel kommt, dass ich das gar nicht alles trinken kann. Aber ich habe entgegen meiner... Ja? Was denn, ob das seriös ist, was ich hier mache?
Nein.
Das frage ich mich seit Jahren.
Ich wollte sagen, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass du manchmal überheblich rüberkommen sollen würdest.
Wenn ich Wein mir wünsche?
Nein, wenn du sagst, ich will die Adresse hier aber nicht sagen, weil dann so viel kommt, dass ich es nicht mehr trinken kann.
Ja,
das wäre ein erster Hint, wo man...
Wo man das Gefühl haben sollte, ich drehe... Ja. Vielleicht liegt es aber daran, dass ich schon anderthalb Gläser hatte und ein wenig... kommt das... ich hätte in Bildung... Ich muss mir gerade was merken.
Ja.
Hier
schreib's
oben
dir auf. Notiz. Oder schreib's dir auf.
Merke ich mir. Habe ich mein Telefon hier?
Ja.
Nee, habe ich nicht. Doch, da habe ich es. schreibe ich mir auf.
Aber du brauchst, also genau, ja, das wollte ich als allererstes sagen, du brauchst eine Postadresse. Du brauchst ja einen Ort, wo man was hinschicken kann. Hast du, also gibt es da eine, wo man auch Pakete zustellen kann?
B-Reiteranger 4 in München, jetzt sage ich es einfach. Okay. Ja, weil deiner Meinung nach nicht so viel da ankommt, wie man dann vermuten würde.
Doch, bestimmt.
Meine Anschrift ist B-Reiteranger 4 in München und die sage ich jetzt hier einfach so frei raus.
Was ist die Postleitzahl?
Weiß ich nicht.
Die reichen wir nach, sagen wir es mal so.
81541, okay. Weiß ich nicht, warte.
Und du hättest gern weiteren Wein. Also das wäre dir
ja
wichtig,
ich würde
dass
gerne
das,
einfach
das
mal. Warte.
Also bei Schmidti sind es ja auch so Terrakotta-Töpfe und so ein Zeug, ne? Nee, also, oder wärst du offen für alles? Also egal,
81541, genau wie ich gesagt habe. B-Reiteranger 481541. Wein bitte in die Agentur Pepperstark. Da sitzen meine Freunde, die mit mir alles zusammen machen. Und wenn da guter Wein hinkommt, wäre ich auch bereit, das ein oder andere Glas im Podcast zu trinken und zu sagen, das ist ein 30-Acker, würde ich sagen. Der ist zusammengestellt aus drei verschiedenen Rieslingen von drei verschiedenen Jahrgängen.
Also von 30 Ackern, ne?
Das wäre so ehrlich.
Aber warum soll es sonst so heißen?
Super.
Ja?
Ja. Ich bringe auch so einen Weinführer raus, wo ich einfach nur einschreibe, schmeckt super.
Zu jedem.
Naja, nicht zu jedem. Ich habe gestern wieder angefangen, Wein zu trinken und ich hatte mir ja vorgenommen, bis Mitte Oktober keinen Wein zu trinken. Oder keinen Alkohol zu trinken. Ich habe es fast geschafft.
Ja. Du bist fertig mit den Aufzeichnungen. Du bist in München.
Ich bin fertig mit den Aufzeichnungen.
Wieder ein freier Mann.
Ich bin in München. Gut. Ich bin ein freier Mann, bin ich in Anführungsstrichen. Ich habe schon viel zu tun. Morgen treffe ich Peter Maffay.
Warum?
Der hat eine Radiosendung und der hat mich gefragt, ob ich Lust habe, rumzukommen. Und da ich alle meine Erlebnisse mit Peter Maffay als sehr positiv in Erinnerung gehalten habe, fand ich das sehr nett und er hat mich irgendwann vor 3-4 Monaten gefragt, ob ich Lust hätte, dann zu kommen, wenn er da seine neue Staffel von Radiosendungen aufnimmt. Das wird wohl auch gefilmt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und wird, glaube ich, dann auf Magenta TV ausgestrahlt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber da fahre ich morgen hin, da freue ich mich sehr drauf. Da fahre ich raus nach Starnberg. Der wohnt da ja oder hat da irgendwie in Starnberg.
Wohnt er nicht mehr auf Mallorca?
Ich dachte, der wohnt auf Mallorca. Nee, ich bin auch überrascht gewesen. Aber lustig, du hast ihn auch auf Mallorca verortet, ne?
Ja, mit so ganz, da habe ich den mal getroffen, also nicht getroffen, erkannt. Ich habe ein Fußballspiel mir angeschaut auf einer Hacienda auf irgendeinem Platz und dann saß da Peter Maffay und dann hieß es, dessen Hof mit ganz vielen Tieren und ganz vielen Kindern auch, also der macht da mega geile Projekte, ist da
super sozialer Mensch, ja.
von dem Ort. Ja. Okay, das machst du morgen.
Und das sonst, mach ich morgen,
also,
ja, und ja, du, ansonsten, ich hätte jetzt auch noch erzählen können, warum ich so ein großer Fan von Peter Maffay bin. Weil
genau,
ich bin tatsächlich mal, und das fand ich sehr beeindruckend, der hat mich mal gebeten, da hat er irgendwie so ein ganz kleines Privatkonzert gegeben, in Anführungsstrichen Privatkonzert für die engsten Fans und die ganzen Fanclubs, also ein neues Album rausgebracht hat, ob ich ihm das moderieren würde, ob ich da quasi auf die Bühne komme und 2-3 Fragen stelle und die spielen dann Songs, dann stelle ich nochmal 2-3 Fragen, ob ich da Lust zu hätte. Und das hat er relativ groß gespielt damals. Also wirklich viele Fans da, ich glaube so 5.000-6.000 Leute, vor denen hat er dann so ein extra kleines Konzert gegeben und sein neues Album da gespielt mit der Band und den Peter Keller aus der Band, kenne ich auch schon ewig, den habe ich mal kennengelernt bei so einem Jugend-Nachwuchs-Band-Wettbewerb und das war dann irgendwie immer so eine gute Zeit, die wir dann gemeinsam hatten und dann, muss ich sagen, hat Peter Maffay mich irgendwann wahnsinnig beeindruckt, weil er mir als Dankeschön einen handgeschriebenen Brief geschickt hat. Und das fand ich so krass, dass ich echt dachte so, wow, also ich habe mit vielem gerechnet als Dankeschön, aber nicht, dass ich einen handgeschriebenen Brief bekomme, weil er meinte so, was kann ich dir denn Gutes tun? Ich habe gesagt so, nix, alles cool, ich bin glücklich, wie es ist. Und ich fand es total schön, dass wir das gemacht haben und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass du mich gefragt hast und ich bin gerne hier gewesen, weil kennengelernt haben wir uns irgendwie mal bei so einer Tabaluga-Sendung, wo ich mal Gast gewesen bin, da von seiner Stiftung und dass du mich danach nochmal angegangen bist und gefragt hast, so, ey, hättest du Bock irgendwie das zu machen und ich dann ja gesagt, dass es gepasst hat, dass es genauso angenehm war, wie es sich immer angehört hat und genauso auch war vor allen Dingen, wie es sich immer angehört hat, fand ich total sympathisch, weil manchmal kriegt man dann ja auch so Anfragen, wo Leute dann sagen, ja, das und das und das und das ist eigentlich total easy, sind nur 2 Stunden und am Ende hast du 10 Stunden gearbeitet und fragst dich dann so, sag mal, das hatten wir aber eigentlich alles besprochen und bei ihm war alles genauso, wie er gesagt hat und genauso entspannt und und genauso toll und wirklich wahnsinnig persönlich. Und dass dann am Ende noch ein handgeschriebener Brief als Dankeschön kam, wo wirklich dann so die gemeinsame Zeit nochmal irgendwie so Revue passiert hat lassen. Und war ich sehr beeindruckt, als er dann gefragt hat, ob ich Bock hätte, in diese Show zu kommen. Und wir uns seit, glaube ich, 3-4 Jahren eigentlich auch nicht mehr gesehen haben so richtig, war ich dann noch umso überraschter, dass er das irgendwie... Klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber Stichwort, ich hatte das Gefühl, dass ich etwas großkotzig bin in dem Podcast, dass er sich dann noch an mich erinnert, fand ich so nett, dass ich gesagt habe, da sage ich zu. Und es gibt ja manchmal so Sachen, die sagt man so auf 3 Monate im Voraus zu. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, habe ich ganz häufig, dass ich dann irgendwie von irgendwem eine Anfrage bekomme für irgendwas. Dann denke ich mir so, ach komm, egal, machst du einfach, ist schon okay. Und dann kommt der Tag und es
dann
passt
kommt
halt
der
so
Tag.
Und es passt so null in den Tag rein. Aber morgen passt irgendwie voll gut rein und ich habe da irgendwie total Bock drauf und freue mich da riesig, ihn zu sehen. Ich musste 11 Songs vorgeben, die irgendwie mein Leben beschreiben. Und,
sag mir mal 2. Warte, ich gehe kurz in die Werbung. Oder wir gehen kurz in die Werbung, entschuldige bitte. Und
ich trinke noch ein Glas Wein.
Nimmst du noch mal einen Schluck aus dem 30-Acker Riesling? Ist es ein Riesling oder ein Grauburgunder?
3 verschiedene Riesling-Jahrgänge zusammengegeben zu einem Riesling oder 3 verschiedene Rieslinge.
Riesling-Cuvée, würde man
dann
sagen.
Ja, ein Vintage. 3 verschiedene Jahrgänge. Vintage, was sagt man da? Vintage, ne?
Weiß ich nicht, du bist Weinfluencer.
Ja, ich bin doch kein...
Dafür musst du dir noch drauf schaffen.
Aber mache ich dann in Zukunft, wenn ich hier verschiedene Weine stehen habe und wir eine Weinverköstigung machen. Du kommst ja auch bald nach Europa, da müssen wir auch was zu tun haben.
Genau, aber die 2 Songs deines Lebens, die will ich nach der Pause kurz hören.
Kriegst du.
Mein Freund Joko, wie lief's mit der Jobsuche auf Indeed?
Wie denkst du, wie es läuft? Wenn man einen Job bei Indeed inseriert, dann läuft's gut. Nee, wirklich, sehr, sehr zufriedenstellend. Wir sind durch. Also das ist, wir sind fertig. Das ist leider runtergenommen. Ich habe aber gesehen, dass du ebenfalls einen Job eingestellt hast.
Genau, ein Cutter, ein Schneider, also jemand, der Videos schneidet. Wir haben leider zu viel, wir schneiden zu viel, weil ich so immer wieder kleine Sachen brauche und Bilder bearbeiten und so digitale Sachen. Allerdings in Heidelberg. Also meins ist lokal in Heidelberg fest angestellt und ist dort ausgeschrieben. Und grundlegend ist ja die Nummer 1 aller Jobseiten weltweit. Und 560.000 neue Jobs gibt's allein in Deutschland jeden Monat.
Ich wollte gerade sagen, jeden Monat, das muss man sich mal vorstellen.
Ja, und was ich tatsächlich gut finde, sind diese Unternehmensprofile. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Man sieht quasi, es gibt 320 Millionen Bewertungen weltweit darüber von Leuten, die da gearbeitet haben, über dieses Unternehmen und ob das da ist. Und tatsächlich ist das auch was ich zumindest, wenn mich irgendjemand mal fragt, allen Leuten immer auch ans Herz lege, dass man quasi sich auch überlegt, ist das Unternehmen gut für mich? Weil also am Ende will man ja immer nur einen Job und will was auch immer, aber ein paar Fragen könnte man sich davor ja schon sauber stellen und überlegen, macht es Sinn, da zu arbeiten? Sind die Werte so, wie sie sind? Haben die so, keine Ahnung, von Urlaub wie über Pausengestaltung, wie über, ist ja doch ein großer Unterschied.
Flexible Arbeitszeiten wäre für mich ganz wichtig, auch sowas muss man sich ja mal ernsthaft stellen.
Genau. Und das alles sieht man bei Indeed hervorragend, weil quasi Unternehmensprofile bewertet sind. Das ist wie ein Bewertungssystem für die Unternehmen, für den Arbeitgeber. Und deswegen merkt man halt, ob das zu einem passt oder nicht. Und wenn man die richtigen Fragen davor sich gestellt hat, dann kann man das sehr schnell rausfiltern, dass... Also ich habe zum Beispiel mal ein Praktikum bei einem Softwareentwickler gemacht. Das hat jetzt nicht so zu mir gepasst. Als Typ. Da hätte ich davor lieber Indeed schauen sollen, dann hätte ich mich da gar nicht erst beworben und hätte nicht ein halbes Jahr dann Praktikum gemacht.
Ich glaube, die sagen nicht umsonst, we help people to get jobs. Ja, also sie sind wirklich da, um Menschen zu helfen, eine Arbeit zu finden. Und ich glaube, wenn man auf Indeed.com geht und sich da umschaut, wird feststellen, dass das genauso ist.
So, was ist, ich sag, ich würde sagen, Cotton Eye Joe ist da dabei.
Du Frechdachs.
Nee, wer war Saturday auch, Night
so Songs,
von
Wickfield.
Wickfield, Entschuldigung.
Shit, solche Songs habe ich gar nicht genommen. Ich habe wirklich so Songs, wo ich so ganz... Ja, Wickfield hätte ich auch eine Geschichte zu erzählen. Aber ich habe Lunis, I Got 5 on It.
Oh ja, das wäre... Ja, oh, sehr gut.
Ja, ja, da gehe ich heute immer
Gangsters
noch
jeden Paradise DJ vielleicht noch?
Nee, das war aber ja die gleiche Zeit. Von daher knapp vorbei, aber das habe ich nicht genommen. Und... frag mich nicht warum. Ich habe im Sommerurlaub immer Rosanna von Toto gehört. Weil ich irgendwann im Urlaub saß und ich dann irgendwann angefangen habe, Rosanna, Rosanna. Und es ist so ein guter Song. Und ich bin kein großer Fan von Toto bis hier gewesen. Aber der Song hat sich komplett wieder in mein Gehirn reingespielt. Und ach, aber von Falco über, was habe ich denn da noch abgegeben? Gene, weiß ich noch, Falco Gene habe ich abgegeben. Weil ich habe mir im Urlaub habe ich mir auch die alten Interviews von Falco angeguckt, bei Schmidt und so, ne? Ey, so Typen gibt's gar nicht mehr.
Der hat aber auch.
Der war auch ja, immer natürlich.
Drauf, oder nicht?
Also, der war immer drauf, aber ja. Alleine, dass er da so offen drüber gesprochen hat, kann man jetzt von halten, was man will. Und das ist sicherlich nicht immer alles irgendwie richtig gewesen. Aber tragisch auch, dass es dann ein Ende gefunden hat, aufgrund von wahrscheinlich Drogen, weiß man ja bis heute nicht so richtig. Aber einfach auch der und Helmut Berger Interviews habe ich mir im Urlaub angeguckt. Unfassbar. Diese Typen, einfach so durchgeknallte Charaktere, die sich in Talkshows setzen. So, ich meine, Klaas hat ja jetzt irgendwie eine vergleichbare Sendung. Da sitzt halt kaum einer, der so durchgeknallt ist und solche Geschichten von sich gibt. Und irgendwie ist es doch schade, dass es alles so kontrollierte mediale Gestaltung geworden ist, wie man sein Bild zeichnet.
Stimmt.
Inklusive das mir. Ist, ja. Da kann ich mich selber nicht außen vor nehmen. Da habe ich mir ein bisschen gewünscht, dass man mehr Helmut Berger und mehr Falco-mäßig drauf ist. Wohl wissen, dass es bedeuten würde, dass ich meinen kompletten Lebensstil um 180 Grad drehen müsste und wahrscheinlich am Ende keine Chance hätte, auch nur im Ansatz irgendwie heil aus der Nummer rauszukommen. Prost.
Der Punkt ist ja der, also am Ende lässt sich's ja über Authentizität zusammenfassen. Das will ja jeder. Also jede Marke, jede Firma, egal wer auf der Welt, sagt immer, oh, ist so authentisch. Das muss alles so authentisch sein.
It's real, ja.
Am Ende musst du dann aber halt auch kokainsüchtig sein und 18 Kinder mit 47 Frauen und halt auch mal besoffen mit dem Auto, was auch immer. Also keine Ahnung. Dann kannst du auch so ein Typ, wenn man jetzt so ein bisschen langweilig so wie wir ist, muss man ja auch mal zugeben, dann kann man ja gar nicht so, also was soll passieren? Weißt du?
Sicherlich hast du voll recht und ich glaube auch, dass das in so einer Wahrnehmung von außen, man sieht jetzt einfach nur noch so rückblickend, was das für Typen gewesen sind. So, ne? Ich meine, Helmut Berger lebt noch, da sollte man jetzt nicht sagen gewesen sind, sondern einfach, wobei ich bei Helmut Berger wirklich kurz googeln musste, ob er noch lebt, weil war ich mir unsicher, ob der noch existiert oder nicht, weil du natürlich bei dem Lebenswandel dich fragst, wie kann der überhaupt noch da sein, wo er ist. Ja. Aber trotzdem ist es sicherlich richtig zu sagen, sehr faszinierend, denen dazu zu gucken, aber sicherlich war das Leben nicht so faszinierend, wenn man die Person war, der das dadurch lebt hat. Aber das ist halt schon absurd, wie schillernd man so eine Persönlichkeit wahrnimmt, obwohl sie eigentlich so vielleicht in Ansätzen kann man gescheitert sagen, kaputt ist, ich weiß es nicht. Aber das war schon krass, wie anders die sich dargestellt haben, als man sich heute darstellt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in der deutschen Unterhaltungsbranche oder in der deutschen Unterhaltungslandschaft oder vielleicht auch in der internationalen Unterhaltungslandschaft kriegt man das noch ein bisschen mehr mit, sicherlich auch noch solche Charaktere irgendwie unterwegs sind, aber die halt viel kontrollierter damit umgehen mittlerweile. Aber warum, fragt man sich dann so? Weil der Entertainment-Faktor, der von einem Falco ausgegangen ist, unfassbar. Also ich glaube, ganz viel von dem vermeintlich Heroischen, was man dem andichtet, rührt doch daher, dass er so gewesen ist, wie er gewesen ist. Dass man ihn musikalisch als Genie bezeichnen kann, wahnsinnige Erfolge gefeiert hat in einer Zeit, wo das ja wirklich auch noch nicht selbstverständlich war, aus Österreich heraus Welthits zu platzieren. Und dann aber gleichzeitig auch ein so unfassbar polarisierender, gleichzeitig wahnsinnig charismatischer, krasser Typ gewesen ist. Ich bin wirklich, also wenn man sich die Zeit mal nimmt, sich alte Schmidt-Interviews mit Falco anzugucken und auch wie Schmidt den Typen gehandelt hat, ne, das muss man auch sagen, so was für eine Größe der hatte, dem immer auf Augenhöhe zu begegnen, sich nie irgendwie über den zu stellen, weil er vielleicht vermeintlich klarer war in dem Moment, oder aber auch dem irgendwie blöd von der Seite zu kommen, was für ein unfassbarer Gastgeber Schmidt gewesen ist.
Der war King.
Ich meine, der war wirklich also, der King.
Was macht der heute, weißt du das?
Macht eine Kolumne auf Spiegel.
Nee, die hat er eingestellt wieder.
Hat er eingestellt?
Fand ich super immer. War immer sehr, sehr gut.
Wann hat er die denn eingestellt? Ich hätte schwören können, dass ich noch vor 6 Wochen einen Newsletter hatte, wo der drin war. Wirklich?
Vor 4 Wochen kam der große Abschied, also das war 3 Wochen.
Wirklich? Ja. Da habe ich nicht wirklich gekriegt. Okay, gut.
Es sind viele Abschiede gerade. Melissa hört bei About You auf, hast du das gesehen? Folgst du dem Zeug so ein bisschen?
Melissa hört bei About You auf?
Melissa ist die, das Gesicht von About You auf Instagram und Dings. Und
ach so.
Quasi immer der, die haben tatsächlich, also die hat die Content-Produktion revolutioniert, finde ich, in Deutschland. Die hat einfach alles perfekt gemacht, wie man's macht, wenn man Instagram-Vermarktung für ein Konsumgut wie Brand, Klamotten, ja, machen will. Dann war die Nummer eins oder ist die Nummer eins Melissa. Und die hat das alles so geil humanized und sehr sympathisch und ist ein Model, die aber gleichzeitig sich selbst verarscht und sich nicht zu schade ist, hat einen lustigen Freund und Verlobten, glaube ich, inzwischen. Und die machen nur Quatsch die ganze Zeit und das war sehr, 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 sehr gut. Aber die hat jetzt aufgehört, habe ich gesehen. Die haben ganz lustige Sachen. Zwar, also, die haben dann so einen Tag mit ihr quasi, glaube ich, gemacht. Und dann sitzt sie in so einem Café und dann kommt so ein riesengroßer Plakatlaster vorbei mit so Danke Melissa, mit so Motiven drauf.
Ach, wie gut.
Also so Werbungsdinger und so, und haben jetzt Auto und also es war, glaube ich, einfach ein Dankeschön, was aber sehr, wirkte zumindest auf Instagram sehr, sehr, sehr herzlich. Echt? Und gut und sympathisch, ja, und gut und der. Also Leute hören auf und Schmidt hörte eben auch auf und keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was er sonst macht, frage ich mich. Irgendjemand hat mal erzählt, dass er ein Fernsehstudio gemietet hat und von ihm und dass er dann da so die Tür aufmacht. Und irgendjemand hat auch erzählt, du kannst dir eine Folge Schmidteinander, nee, Schmiteinander war die davor, ne?
Wie hieß die? Harald Schmidt Show.
Harald Schmidt Show als Unternehmen.
Habe ich auch schon mal gehört, weiß ich aber nicht, ob da was dran ist. Also die erste Story habe ich noch nicht gehört, dass er wirklich, wenn du so ein Studio da mieten, also ob er das noch hat, weiß ich nicht, aber es muss ja fast, weil wenn du eine Folge Schmidt-Show irgendwie für dich buchen könntest, dann wäre es ja genau so.
Ich glaube, es eher auf der Bühne dort mit den Kulissen. Also könnte man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Roche, so ein Mann, oder BASF, könnte man, ja, Joko und Klaas gegen BASF, könnte man das buchen für den November, für die Weihnachtsfeier? Dass man so mal so ein paar lustige Spiele gegeneinander, dann macht der Geschäftsführer, der Vorstandsvorsitzende von der BASF. Aber weißt du, was die BASF ist? Das ist bei mir in der Heimat, in Ludwigshafen.
Ja, ja, klar, weiß ich, jetzt die BASF ist.
Und der Wind kommt eben immer aus Heidelberg.
Die haben früher Videokassetten hergestellt.
Genau, und da kommt der Wind immer von Heidelberg, deswegen ist Heidelberg ist alles gut. Hinter dran stinkt es ein bisschen, wegen der Chemie, ja, weißt
du? Da wächst wahrscheinlich auch wenig. Dafür kenne ich BASF nicht gut genug. Da müsste ich mal BASF screenen, um zu sagen, ob ich da Bock hätte aufzutreten. Faktisch ist aber so, wir haben noch nie. Also man hört ja auch immer wieder von, keine Ahnung, Helene Fischer tritt bei Tönnies auf dem Geburtstag oder weiß ich nicht was, ne? Verbinde ich jetzt ja die richtigen Namen nicht, dass es nachher heißt, das stimmt gar nicht und ich kriege irgendwie Ärger.
Hast du irgendwo gehört, vielleicht?
Habe ich irgendwann, glaube ich, mal gehört, dass das so sein könnte. War, glaube ich, relativ groß auch in der Presse. Wurscht, auf jeden Fall gibt es ja auch diverse Geschichten von anderen Deutschen aus dem Entertainment-Bereich, die dann irgendwo auf irgendwelchen privaten Feiern von irgendwelchen Industriellen auftreten oder weiß ich nicht was. Habe ich noch nicht eine Anfrage bekommen. Vielleicht, weil ich auch, muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht kann ich auch zu wenig, ja, was soll ich da machen? Mit Klaas habe ich einmal die Anfrage bekommen, ob wir Lust hätten, auf einer Hochzeit aushalten, nicht lachen, mit dem Bräutigam zu spielen. Das war dann aber so eine Anfrage, die wirklich so seriös war, dass man das auch verfolgt, weil man bekommt halt sehr häufig Einladungen auf Hochzeiten oder würdet ihr, wenn ich du wäre, spielen wollen, so, sondern dass dann wirklich so offizielle Wege gegangen worden sind, dass es am Ende halt bei Klaas und mir wirklich gelandet ist. Und dann sind wir aber terminlich nicht übereingekommen, weil wir da beide im Urlaub waren und das deswegen nicht funktioniert hat. Aber das war das einzige Mal, dass irgendwie so irgendwas kam, wo man gesagt hätte, ich würde ja auch mal Menschen frei trauen. Ja, traue ich mir zu.
Ja, du hast doch mal Frank Thunmann geheiratet, oder
nicht? Ich habe mal Frank Thunmann geheiratet. Bis heute ist nicht so richtig geklärt, ob das eine rechtskräftige Hochzeit gewesen ist. Aber ich hoffe einfach nicht. Weil der Typ seines Amtes waltete da in Las Vegas natürlich auch normalerweise Menschen wirklich verheiratet. Ich habe nie ein Dokument bekommen, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass das eine rechtskräftige Ehe ist. Falls doch, müsste ich vielleicht mein Testament nochmal umschreiben. Dass ich Frank Thunmann da auch bedenke. Ja. Aber was hast du gemacht die Woche? Ich komme ins Labern, Entschuldigung.
Letzte. Nö, alles
kenn ich sonst nur von dir.
Schön. Alles sehr schön. Ich, was habe ich letzte Woche gemacht? Weiß nicht. Wann haben wir denn telefoniert? Letztes Mal Montag. Ich habe meinen Körper versucht wieder zusammen zu flicken nach der großen Radwoche.
Hast du solche Leiden gehabt?
Ja, so ein bisschen schon. Ja.
Aber du warst doch noch, in der, ich nenne sie mal die Radwoche, dann kam die Feuerwoche in Napa Valley. Und dann hast du noch eine Woche später hattest du noch Schmerzen.
Nö, aber es war so, ich musste mal ein bisschen ruhiger. Fakt ist, ich glaube, ich habe, also ich weiß noch nicht, ob es ein Fehler oder ein Win ist. Ich habe mein Bett so krass vermisst, als ich weg war. Ich meine, es war zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 3 Monaten, dass ich nicht in der Rosshaar-Matratze schlafe, sozusagen, in der schwedischen Königsplatte. Es ist unfassbar. Es ist,
wirklich?
Aber es ist andersrum. Es ist unfassbar, wie schlecht du schläfst auf einer anderen Matratze. Oder, positiv
formuliert, da hab ich
es
Angst
vor. Unfucking fassbar, wie gut diese Matratze ist, wie gut ich darauf schlafe, wie gut meine, und also auch die ganzen Schlafwerte und so weiter von diesem Tracking und so weiter, ist unfassbar, wie es sofort hochgeht, wie sofort
wirklich?
Ich 1,5 Stunden länger schlafe, sofort alles viel ruhiger, viel besser, viel weniger, ich schwitze weniger, es war ultra heiß, aber mit der Matratze ging es wirklich crazy. Und aber auch, also ich meine, das Setup, was ja jetzt, ich habe ja, dadurch, dass wir so viel zu Hause sind, ein bisschen Upgrades gemacht bei uns. Und so Sachen wie Sauna und Eisbad jeden Tag und so, das ist schon, das merkst du einfach in der im Wellbeing sozusagen. Also es
total,
ist wirklich
das einfach, sofort,
das ist natürlich sofort so, dass allein dieses ganze Eisbad-Zeug, ich mache das ja jeden Tag, immer 3 Minuten in so, keine Ahnung, 4 bis 5 Grad kaltem Wasser. Und das resettet dich so crazy. Und ist so, also du merkst einfach, dass das, ja, nee. Und die Luft ist viel besser hier. Ist auch völlig crazy. Also merkt man ja erst, wenn man weggeht, wie feucht und wie meeresluftig hier es dann doch ist. Also es rostet ja alles auch nach einem halben Jahr.
Wie viel Salz da in der Luft ist und alles.
Ja, es ist unfassbar, wie gut die Luft ist und wie das auf das Ding. Aber ja, nee, und hab da so, wir haben halt super viel Paris-Zeug gerade die ganze Zeit. Wir haben 3 Sachen gelauncht und dies und das und 10.000 Shopify-Sachen und hier und da und bla und Fotos und Hippie-Club und was auch immer, hast du das gesehen? So Batik-Zeug. Gab es da dann.
Habe ich gesehen, ja.
Dies und das und 100.000 Shopify-Themen. Dann habe ich mit Sicherheit die dümmste Entscheidung, die ich betriebswirtschaftlich als Entrepreneur of the Year gemacht habe, war, diesen Shop zu mieten, Nextdoor.
Nebenan, ja.
Das ist nach wie vor, ist ja, und also ich habe ja auch, es sind 2 Sachen,
Blank die dann Fehler.
Ja, es ist einfach, es kommt niemand mehr vorbei. Und ich habe ja wirklich viel Ware hierher. Ich habe auch nochmal 2 so Storage Garagen quasi, die randvoll mit Zeug sind. Und das war quasi vorhergesehen für die Leute, die hierher kommen. Und das war einfach ein Fehler. Da kommt niemand und da wird auch niemand mehr kommen, dieses Jahr, glaube ich. Und dementsprechend habe ich da jetzt, ich verkaufe das jetzt einfach hier ab in Amerika. Allerdings nur für Amerikaner, nur für Leute, die, also weißt du, so es ist halt, ja, keine Ahnung, 10.000 unterschiedliche komische Shopify-Themen sind es am Ende zusammengefasst, die ich
kennst du
letzte
jemanden? Bei dir im privaten Umfeld, Amerikaner, der eine Bierbankgarnitur hat? Und kannst du mir sagen, ob das ein gehyptes Thema ist in den USA?
Nein, keinen einzigen.
Weil es das auch nicht gibt, ne? Also in der Form gibt es das nicht. Wie du es aus Deutschland kennst. Diese Holzbank,
Plastik, ja.
Zwei Holzbänke mit Holztisch.
Ja. Nee, es ist ja eher Plastik hier. Also die Leute.
Ja.
Neben diese aufklappbaren, plastikmäßigen. Tommy Bahama hat wahrscheinlich irgendwas, deine Lieblingsmarke.
Tommy Bahama, meine absolute Lieblingsmarke, alleine für den Namen. Ja. Ich habe am Wochenende einen Tisch gesucht,
ja,
und bin dann so über 1000 verschiedene Portale gesurft, von eBay über Pamono, über First Dips bin ich dann gelandet. First Dips ist so wirklich der absolute, das ist wie ein Luxuskaufhaus für Vintage-Möbel. Wo ich wirklich erschrocken bin, wie viel Geld man für einen Tisch ausgeben kann. Und ich habe dann irgendwann so Parameter angeklickt, ne, aus Holz, wie groß und all so ein Kram, ne? Und dann wurde mir, das packe ich in den Newsletter, aber es glaubt mir kein Schwein, ich hoffe, das gibt's noch, dann wurde mir eine bayerische Bierbank, ja, Original, also es ist eine amerikanische Seite, Original, ja. Bavarian Beer Bench Set, also ein Tisch mit 2 Bänken. Ein bisschen so, sag ich mal, verwittert. Ja, also wenn er bei uns 3 Sommer erlebt hat, so ungefähr, ne, mit heiß rauf, runter und allem, was dazugehört. Wenn du den Preis errätst, Paul, und du darfst jetzt nicht gucken, würde ich sie dir kaufen.
Wenn du es so ankündigst,
weil sie steht in L.A.
$800. $1.000.
Noch einen hast du.
$1.900.
$14.000. Kein Witz!
Aber dann hat die Justin Bieber gehört oder Hailey oder.
Ey, nein, da steht einfach nur Vintage-Bank und nichts deutet darauf hin, dass es eine besondere. Ich gucke gerade, ob ich es parallel gerade hier finde noch.
Ja.
Ob ich es noch oben in den
Text
offen
habe. Dachtest du aber, okay, das mache ich jetzt auch.
Nein, aber meine Frage wäre gewesen, also natürlich kennst du meinen ersten Gedanken. Ist das eine Business-Idee? Weil faktisch kann ich die da vorne für 100 Euro im Baumarkt kaufen, ja? Und wenn ich die dir dann schicke und du sie für 14.000 verkaufst, dann machen wir 16.000, wenn wir sie sehr edel verpacken bei dem Versand, ne, und wir einen Container voll machen, machst du, habe ich gerade gesagt, da machen wir 16.000 pro Bank, das macht gar keinen Sinn, wenn die 14.000 kostet. Ja,
das war ein bisschen überrechnet, aber es gab auch mal jemanden, der hat mir angeboten, eine Unterschriftfälschungsmaschine, die er entwickelt hat. Und dann,
was?
Und dann kam ja, ein Mensch hat mal eine Maschine, es gibt wohl in Asien irgendwo einen Roboter, und dann unterschreibst du was und dann durch den Handdruck auf diesem Stift und was auch immer, dann kannst du quasi die Unterschriftssache wiederholen. Und dann kannst du quasi, also dessen Geschäftsidee war, okay, und es war eine ähnliche Rechnung wie du gerade, der hat gesagt, guck mal, die Maschine kostet 1 Million, das machen wir zusammen, 50-50, 500.000 jeder, wir nehmen Fußball-Nationalmannschaftsfotos, unterschreiben die, kostet uns 1 Euro in der Produktion, können wir für 20 verkaufen, original verkauft, macht 19 Euro, brauchen wir 1.000, sind 19.000, sind dann also quasi 1 Million, dann machen wir 19 Millionen, ziehen wir die Millionen wieder ab, 1 Million verkaufen wir locker, 80 Millionen gibt's in Deutschland, machen wir 14 Millionen jeder oder halt nicht. Und ich so, ich denke nochmal drüber nach.
Hast du die Nummer von dem noch?
Ja, aber...
Aber mich würde ernsthaft interessieren, glaubst du, es gibt eine... Also, ich habe die erste, die ich gefunden hatte, war, glaube ich, für $560, wo ich schon dachte, so, das gibt's ja gar nicht, das ist ja total verrückt, also wer zahlt denn $560 für die Kacke? Und dann steht da noch frecherweise bei Vintage 1940s Germany und unten ist so reingebrannt mit so einem Feuerzeugstempel, ne? Zapfumzüge.
Ein Hakenkreuz.
Nee, Zapfumzüge ist da drin. Und du denkst einfach so, niemand kauft das für 600 und dann kommt auf einmal diese Bank dafür $14.000. Glaubst du wirklich, es gibt irgendeinen so durchgeknallten Amerikaner, der so viel Geld hat, dass er sagt so, oh, das brauche ich für einen Garten. Das ist ja super. Da kann ich mir für $14.000 so eine, das ist eine original bayerische Bierbank, da kann ich Geschichten drüber erzählen. Sind die so bescheuert da?
Nein.
Nein.
Ich glaube, das hat einfach irgendjemand reingestellt. Der Amerikaner tendiert ja auch dazu. Ich dachte auch immer, die verkaufen ja alle auch durchgehend ihre Häuser, in denen sie wohnen. Und ich habe schon mehrere Häuser von Freunden gesehen auf Dings. Ich gucke halt manchmal so wie du. Du guckst ja auch manchmal, was es noch so gibt.
Ja.
Quasi. Also um zu schauen, was könnte man denn so mieten oder was würde das denn kosten? Und habe dann Häuser gesehen und habe dann gesagt, sag mal, verkauft ihr euer Haus? Und habe gesagt, nee, das stellen wir nur ein. Vielleicht kauft ja jemand. Also der Amerikaner tendiert schon auch dazu, erstmal zu sondieren, ob es vielleicht jemanden gibt, der das und das bezahlt, dann würde man es ja. Das mal so ein bisschen ausprobieren. Dem ist es auch egal, dass irgendjemand anders denkt, man will jetzt sein Haus verkaufen. Das ist ja ein schneller
Wechsel. Das habe ich letztens mit einem Freund in Frankfurt gehabt, wo ich meinte, sag mal, willst du dein Haus verkaufen? Ich frage mich nicht, warum ich in Frankfurt nach Immobilien geguckt habe. Ja. Aber ich habe einfach nur mal geguckt, was in Frankfurt so am Markt ist, und dann war das Haus von einem Typen, den ich kenne, da drin. Und dann hat er gesagt so, nee. Und das ist tatsächlich genau das gleiche Prinzip. Er meinte, ich wollte einfach mal gucken, ob das für den Preis weggehen würde.
Ja, gut. Schlau. Der ist wahrscheinlich reicher als wir. Weil er sowas, weil er sich nicht so schert und sowas. Also, aber so ähnlich wird es mit dem Ding sein. Samstag haben wir, bist du so ein Challenge-Typ eigentlich? Also, hast du je Challenges freiwillig außer der Zitronen-Challenge? Also würdest du...
Ach, die meinst du? Ich dachte, ob ich generell Herausforderungen annehme. Dann würde ich sagen, Herr Ripke, falls Sie, wenn man das Karriere nennen möchte, was ich da habe, verfolgt haben die letzten 15 Jahre, ohne irgendeine Challenge wäre ich wahrscheinlich nirgendwo gelandet. Aber
ich
bin jetzt nicht Eisbucket, habe ich, glaube ich, damals nicht mitgemacht. Und die ganzen anderen Challenges, außer die Zitronen-Challenge, weil sie hier von einem Freund kam, auch nicht.
Nicht so, also es gibt ja, also im Rennrad, im Sportbereich oder im Peloton auch, kann man ja quasi, da gibt's dann die August, Gran Fondo, whatever, also irgendwelche Sachen, und dann muss man halt 18 Mal Fahrrad fahren gehen, so und so viel Kilometer. Würdest du dich durch sowas animieren lassen? Das war die Frage eigentlich. Also machst du da dann so, komm, den August, da gehe ich jetzt mal jeden Tag 5 Kilometer laufen, was auch immer.
Ja, ist so schwer zu sagen, weil ich es noch nie gemacht habe. Ich glaube, man müsste an diesen Punkt kommen, dass man in dieses... kann ich dir ganz schwer beantworten. Also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ich das jetzt einfach ganz klar sage. Ja klar, bin ich total offen für, weil sportliche Herausforderungen annehmen, go for it. Aber look at me, sehe ich so aus, als wenn ich das machen würde. Ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich fände es reizvoll, das mal durchzuziehen, um da so einen Haken hinter solchen Sachen zu machen. Also was man sagen kann, hier diese Peloton-Challenge, das kenne ich ja auch vom Bike, auch wenn ich seit März nicht mehr fahren kann. Aber da hatte ich mir schon so, da hat es funktioniert bei mir, weil die zeigen dir ja dann immer an, wie oft bist du die Woche gefahren, hast du 7 in a row, ne? Also warst du jeden Tag auf dem Bike. Das hat mich schon getriggert.
Die Visualität des Ganzen.
Ja, aber weil du halt einfach siehst,
bei mir auch.
Da gewesen, geil, und dann denkst du dir am 6. Tag, oh nee, ich habe keinen Bock, und dann denkst du dir, warte mal, aber wenn ich jetzt irgendwie 7 voll machen will in a row quasi, dann macht es ja keinen Sinn, dass ich jetzt heute aussetze, dann gehe ich da jetzt kurz drauf für eine halbe Stunde und gut ist. Also das funktioniert bei mir schon. Ich glaube, ich wäre jetzt aber schwer da drin, weil ich war heute auch bei der Physio. Anfang nächster Woche sagt meine Physiotherapeutin, ist mein Knie in Ordnung. Und das würde ein Gamechanger werden für mein Bike-Game, weil dann fange ich endlich an, wieder Fahrrad zu fahren. Aber da haben wir uns auch drüber unterhalten, was so sportliche Herausforderungen angeht. Und das Verrückte ist ja eher, dass gerade jetzt, glaube ich, wäre ich da total empfänglich für, weil solange du keinen Sport machen kannst, bist du ja total willig, irgendwas Sportliches zu machen. Und sobald du wieder Sport machen kannst, weil du gesundheitlich dazu in der Lage wärst, denkst du dir dann so, ah komm, mach ich morgen. Also weißt du, jetzt habe ich eher das Bedürfnis, aktiv zu sein, und ich glaube, ich wäre jetzt, wenn du sagen würdest, wir fahren jetzt jeden Tag, ich meine, du fährst wahrscheinlich mehr als ich, jeden Tag fahren wir 5 Kilometer Rad, wobei das ist nicht so viel, 50 Kilometer Rad, würde ich mir wahrscheinlich den Wecker morgens früher stellen, damit ich das hinkriege, um zu sagen, war ich dabei.
Okay.
Also je länger ich drüber nachdenke, wahrscheinlich würde ich es machen, ja.
Ja.
Wieso hast du eine? Dann,
ich stelle mal eine zusammen für wenn ich dann da bin. Dann machen wir da eine Challenge.
Wann kommst du eigentlich?
Nächsten Dienstag.
Ja, I heard rumors. Ja, es ist gebucht. Nämlich so, dass wir schon über Dritte höre ich, du, Paul ist dann ja auch in Europa. Und ich so, wirklich? Hat er mir noch gar nicht erzählt.
Doch, habe ich dir letzte Woche hier erzählt, dass ich da bin. Nee, ich habe jetzt alles gebucht, ist bei weitem nicht so. Ich habe meinen Rechtsanwalt angerufen, der damals auch die Einreise, die Ausreise, also wir haben ja damals, als ich, wir führen immer einmal im Jahr ein Gespräch, meine Frau und ich, an unserem Hochzeitstag am 13. August, was wir ein Jahr später machen wollen. Also wir planen immer ein Jahr, wir wissen, dass wir jetzt dieses Jahr haben wir darüber gesprochen, wir wollen übrigens noch ein Jahr in Amerika bleiben, also Sommer 21 bis Sommer 22 haben wir jetzt entschieden.
No.
Ich hab
doch so viel vor mit dir.
Ja, aber es ist so schön hier. Es ist so schön hier. Und jetzt
muss ich alle meine Pläne über den Haufen werfen.
Vielleicht gucken wir mal. Fakt ist, damals haben wie gesagt, am 13. August haben wir das besprochen und haben dann gesagt, okay, guck mal, nächstes Jahr ist es ja ein ganz guter Zeitpunkt. Ältere Tochter zwischen 4. und 5. Klasse in Deutschland, ein Schnitt zwischen Grundschule und Gymnasium. Jüngere Tochter zwischen Kindergarten und Schule. Also da war so ein Schnitt quasi da, wo die aufgehört haben. Es war 2016, es war 2 Jahre nach Rio. Ich war so, fühlte mich auch so ein bisschen so, ja, was soll jetzt noch kommen und so weiter. Machen wir mal einen Neuanfang, und hier in Amerika, keine Ahnung, wollte ich immer mal leben, ist alles cool, und dann machen wir das mal. Dann haben wir gesagt, okay, dann und ich war davor beim Anwalt und habe den mal gefragt, zu checken, was passiert, über die Option. Wir wollten entweder nach Australien oder nach Amerika ziehen damals. Und Australien hat der Anwalt aber relativ schnell gesagt, ey, fast unmöglich für mich ein Visum zu bekommen, als Deutscher, der dort dann arbeitet. Amerika ein bisschen einfacher. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, Amerika. Und der hat dann so ein bisschen halt recherchiert, was es so gäbe. Und es sind ja so ein paar Attribute, die dem Amerikaner da wichtig sind, dass du keine Jobs wegnimmst für bestehende Amerikaner, dass du für mehr Geschäft, für mehr Steuern, für mehr Umsatz quasi so machst. Und dann haben wir da ein E2-Visum gemacht. Das ist quasi ich habe dann die Ripkey California hier gegründet, habe das aber, also nach dem Gespräch an dem Abend, habe ich am nächsten Tag, am 14. August, morgens One-Way-Flüge gebucht, am 1.7. 5 Stück auf Meilen, hat 117 Euro gekostet, der gesamte 4 Flüge, wir waren dann noch zu viert, und dann haben wir halt alles danach quasi sortiert, dass wir am Anfang Juli umziehen hinten draus. Warum ich das erzähle, mit dem gleichen Anwalt habe ich jetzt wieder gesprochen, und habe gefragt, wie ist es jetzt hier mit deutscher Einreise und was auch immer. Natürlich war zumindest für meinen Fall die Situation relativ einfach. Also erstens, es gibt ich habe keine juristische Beratung hier gerade, lieber Joko, aber es gibt wohl, man kann einfach einen Antrag stellen per E-Mail, dass man einreisen darf, und dann kriegt man das normalerweise. Erst recht, wenn man hier eine Firma mit Angestellten und mit allem hat. Also so das, was sie raushalten wollen, sind Touristen, die einfach nur für ein paar Fotos oder was auch immer hier rüber gehen. Ja. Also wenn du wirklich hier wohnst, ist es sowieso möglich mit dem E2-Visum. Das ist auch das, was ich machen werde. Zweitens, das fand ich interessant, wenn du ein amerikanisches Kind unter 21 hast, was in Amerika ist, darfst du auch einreisen, egal auf was für ein Visum. Das heißt, da hat sich das schon mal gelohnt.
Absolut.
Seitdem kriegt mein amerikanisches Kind doppelt so viel Abendessen wie meine deutschen Kinder. Finde ich angemessen. Die dritte Variante ist nach wie vor über Mexiko, aber das können wir uns wohl ersparen. Also, dass du, es geht ja darum, okay, die Einreisebeschränkung besteht, die beschäftigt sich mit dem Aufenthalt der letzten zwei Wochen. Also, du kannst einfach ganz normal irgendwo anders hingehen, wo halt, also für Deutschland darfst du halt nicht direkt, also nur wenn du eine besondere eine Einladung oder diese Bestätigung, und die bekomme ich jetzt. Ja, nee, 8. September bin ich da, dann wahrscheinlich. Und es ist ganz, also im Moment ist die Situation so, dass du entweder am Flughafen einen Corona-Test machen kannst, da sind aber die Fallzahlen der Ansteckungen angeblich, habe ich zumindest gehört, jetzt wird's dünnes Eis, auch gar nicht so, weil da halt alle zusammenkommen und das sehr nah aneinander ist. Kannst aber auch einfach also erst sollst du in Quarantäne sein. Es sieht aber so aus, als ob, glaube ich, irgendwas vielleicht bestimmt wird, dass du erstmal 5 Tage Quarantäne machen musst, so oder so, und dann erst den Test machen kannst, um dich zu befreien. Ich glaube, das ist der medizinisch sauberste Weg. Den wähle ich, glaube ich, dass ich 5 Tage einmal allein bleibe und dann einen Test mache und dann gucke, dass ich da machen kann. Aber dann komme ich nach München und dann gehen wir Radfahren und dann gehen die Challenges los. Hello. Weil dann können wir machen, was wir wollen. Am Samstag haben wir, warum ich das erzähle, ein Freund von mir hat einen, keine Ahnung, der macht all diese Challenges mit. Also so, wenn es da nur ein T-Shirt umsonst gibt für 18 Mal, was auch immer, ist er immer dabei. Immer. Egal, was es ist. So, der hat so viel Zeug von so, du kriegst ja dann immer eine Belohnung für diese Challenges bei Strava oder was auch immer. Und deswegen hat er am Samstag gesagt, man kriegt ein T-Shirt oder eine Wasserflasche oder was auch immer. Also dann kriegst du was geschenkt
danach. Muss ich mal gucken.
Und dann umsonst.
Ja, für Umme. Preis-Leistungs-Joghurt, da ist ja wirklich Preis-Leistung perfekt.
Ja, absolut. Oh, Preis-Leistungs-Joghurt. Ich mach einmal kurz, lass Werbung kurz machen und dann erzähle ich dir, wie das war. Tick-Tack, Tick-Tack, die Zeit ist knapp, mein lieber Joko. Du wirst ja auch nicht mehr jünger. Gibt's was, worauf du dich freust am Älterwerden?
Ich hätte Bock auf eine Glatze.
Komm, aber graue Haare fände ich zum Beispiel ganz cool bei dir.
Ja, okay, sagen. Graue Haare reicht auch. Aber ich glaube, Glatze fände ich auch. Mich würde manchmal interessieren, wie ich aussehe mit einer Glatze. Also wenn ich irgendwann, bei mir in der Familie gibt es niemanden, der eine Glatze hat, und mich würde es interessieren, ob ich irgendwann mal so Geheimratsecken oder so kriege. Also ich freue mich, glaube ich, auf all das, was man nicht beeinflussen kann im Alter, wo man einfach dann hinnehmen muss, dass es so ist und sagt, okay, ist jetzt halt einfach so, was soll's, ich bin halt älter als vorher. Was gibt's bei dir?
Ich freue mich auf die O2 60 Plus.
Die freue ich mich auch.
Genau, wenn du über 60 Jahre alt bist, dann bekommst du bei O2 ein wunderbares Angebot, nämlich du kriegst 10 Euro Rabatt auf die Grundgebühr, du hast noch dazu mehr Datenvolumen, um im Kontakt mit deinen vielleicht Familienmitgliedern oder auch Freunden zu bleiben, und das ist wirklich ein großartiges Angebot, und an dem Tag, an dem ich 60 werde, werde ich mir einen O2 60 Plus Vertrag holen. Noch einen, genau, weil aus dem einen bin ich schon rausgeflogen, der ist der für junge Menschen, also es gibt ja quasi immer so individuelle Gruppen, die perfekt abgeholt werden von O2, die 18- bis 28-Jährigen, die haben dieses Amazon Music Flat umsonst oben drauf, dass man quasi das
erstattet. Da sparst du über 120 Euro, hallo.
Genau so ist es. Was ich aber noch bin, ist selbstständig, wie du ja auch. Und gerade für Selbstständige ist O2 der allerbeste Partner, weil die haben doppeltes Datenvolumen ohne Aufpreis. Und generell, also die sind
EU-Flat
ja,
für Anrufe ins EU-Ausland gratis dazu, kostenlos.
Genau. Und? Als super Goodie, weil gerade die Selbstständigen sind ja tatsächlich durch Corona relativ hart getroffen worden, ist die Grundgebühr bis zum 31.10. weg.
Nee, 31.12. bis zum 31.10. Vertrag abschließen und bis Ende des Jahres keine Grundgebühr zahlen. Das heißt eigentlich, je schneller man jetzt einen Vertrag abschließt, desto länger hat man was davon, aber abgeschlossen werden muss der Vertrag bis 31.10. So oder so, man kann sagen, O2 hat wirklich für jeden ein interessantes Angebot.
Also, Challenge am Samstag. Er sagt, es gibt so eine Raffer-Challenge. Da muss man 4 Koordinaten abfahren. Man kriegt quasi einfach nur Koordinaten, Geotags, wo man von Orten, wo man in L.A. hinfahren muss. Okay. So.
Das gibt es aber nur bei euch oder das gibt es auch hier?
Das gab es auch in Berlin. Es war so eine Woche, wo man das dann irgendwie machen konnte. Das war so, das haben sehr viele Fahrradfahrer gemacht. Da hat er es eingegeben, das war schon dann gibst du das ein in so einen Planer und dann steht da, also dann steht da halt so eine Empfehlung von Komoot, das ist so ein Routenplaner, den ich benutze, und da steht dann so, nur für äußerst trainierte Athleten geeignet.
Liebe ich jetzt schon die Geschichte.
Fitness-Level A++. Und ich so, hä? Das ist ja, es waren, keine Ahnung, 2500 Höhenmeter und 180 Kilometer. Ich glaube, das ist dann wirklich Tour de France-Level schon, um das überhaupt irgendwie hinzukriegen.
Aber du dachtest, das klingt irgendwie machbar.
Wenn man sich genug Mühe gibt, wenn man früh genug hingeht und wenn man irgendwie, also ich fahre ja sehr, sehr langsam. Insofern, ich habe genug Zeit, die Sonne geht spät unter. Dann kriegt man alles andere. Hat ja auch geklappt, was davor so gemacht ist. Und deswegen habe ich dazu gesagt. Und dann war das so da. Und dann haben wir am Samstag das geplant. Und dann habe ich wirklich, also am Samstag, es war ein harter Tag für mich. Es ging los mit einer ganz harten Niederlage für mich persönlich auch, weil ich habe so, also ich fand es halt auch cool, dass wir gemeinsam zu viert dahin fahren. Todd trinkt nicht und der wollte dann zurückfahren, dann können wir ein Bier zurück, also weißt du, dann so ein Event, vier Jungs, die zum Startpunkt hinfahren, von dort dann Radfahren gehen am Samstag, und es waren schon so geile Aussichtspunkte in Malibu, so ein geiler Bergpass in hinterm Hollywood sein, dann Randy's Donuts, das ist so ein berühmter, ja, Donutladen, kenn ich, ja. Und dann noch so ein anderes in Pacific Palisades, so ein Tal und so, also es war schon eine geile Tour, und ich dachte, das machen wir zusammen, und habe dann so einen Cooler gepackt und habe mein Fahrradständer, da passen genau drei Räder hinten drauf, eins drin und was auch immer. Und dann haben wir uns getroffen um 6 Uhr morgens. Und ich finde sowas, so ein Abenteuererleben, finde ich auch mega geil. Also so, da freue ich mich richtig drauf. Ich habe dann Overnight Oats vorbereitet und alles. Also weißt du, so alles so, ja, keine Ahnung. So, um 20 nach 6 war immer noch niemand da. Um 6:30 trudelte so der erste der vier ein. Um 7:20, 40 Minuten zu spät, kamen die anderen beiden mit dem Audi Q9 vorgefahren oder was auch immer, wie dieser Lamborghini Audi aussieht, der allerdings ganz gut aussieht. Und mit einem Gepäckträger hinten dran, und dann bauen die so die Fahrräder um. Und ich war schon so, oh Leute, wenn wir jetzt schon eine Stunde verlieren, weil wir nicht ins Auto kommen und dann bla. Und hab halt so, hat er alles so gebaut, dann war der erste so, oh, da ist ja nicht so viel Platz im Escalade hinten. Und ich so, sag mal, das ist ein Einzel. Was ist denn jetzt los? Und dann so, ja, okay. Dann waren sie nicht zufrieden mit den Fahrrädern, wie sie auf dem Fahrradständer waren. Die haben so ein bisschen aneinander geschubbert. Und sie nehmen ihre Fahrräder wohl sehr, sehr ernst. Da darf kein Kratzer rein. Wenn man Fahrrad fährt, dann gehen da natürlich Kratzer rein. Aber gut, be my guest, habe ich gesagt, ey, okay, ich gehe kurz nach Hause. Ich bin schnell nach Hause gegangen. War wirklich ein Vorgang von 3 Minuten, kommt zurück mit so Gummiriemen, die ich da hatte, damit man die auseinander, und so einem Handtuch, das man da zwischendran machen kann. Kam zurück, haben die alle Räder wieder zurückgebaut und haben gesagt, komm, lass uns mit 2 Autos fahren. Und dann war ich so, was? Nee. Und dann die so, doch, und komm, wir haben schon umgepackt und so, und sind ins Auto eingestiegen und sind losgefahren. Und dann war deren Ansatz, dass 2 SUVs 100 Kilometer nach L.A. fahren, um dort eine Runde Fahrrad zu fahren und dann wieder zu 2 zurück. Und ich habe es, ich glaube, 3 Stunden lang nicht mit mir selbst vereinbaren können. Ich weiß, dass es dumm ist von mir, weißt du, also so ich war aber so, nee, aber zutiefst sauer.
Ja, ja, verstehe.
Und habe sie so durchbeleidigt, 3 Stunden lang, die ersten 2 Radstunden, habe ich immer nur über, kein Wunder, dass Amerika und euer scheiß Präsident Trump und kein Wunder, da geht's nämlich los, dass ihr euer eigenes Wohl über und bla 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 und dann hier und wenn auch nur einer in Europa und bla, natürlich haben die ja alle immer nie von Fridays for Future gehört und wussten, weiß nicht, was du da meinst. Ja, das meine ich, mit 2 SUVs nach, und ich bin komplett, also ich war so sauer, dass das auch so ein bisschen den Anfang nicht so ganz optimal erledigt hat. Ich sag mal so, wir haben uns auch ein bisschen übernommen bei der Routenplanung.
Hört sich nicht so an, aber ich bin offen für das Ende der Geschichte.
Alter Schwede. Also es wurde irgendwann dunkel und wir sind dann so, also das ist nicht so spektakulär, aber die letzten 2 Kilometer sind wir mit dem Fahrrad getragen im absoluten Dunkel über eine Autobahnbrücke gelaufen, weil wir nicht anders mehr hinkamen zu dem Scheiße. Letzten Punkt, damit man sich da irgendwie noch einloggen kann auf den scheiß Ding. Und also so den Anfang bis zum Ende Route haben wir eh nicht. Wir wollten quasi wieder da landen, wo wir gestartet sind. Man musste ja die 4 Punkte nur abfahren. Und wo wir es halt merken können, ist, man trifft ja dann auch andere Rennradfahrer und fragt dann, macht ihr das hier? Und dann sie so, ja, wir haben gestern den einen gemacht, heute machen wir den anderen und morgen machen wir dann den dritten und den einen haben wir Montag gemacht. Und wir alle so, hä, nicht an einem Tag? So, nee, das kann man nicht an einem Tag. Aber wir haben sie alle 4 geschafft, wir waren so langsam wie noch nie. Ich war 8 Stunden, 32 Minuten auf dem Sattel, de facto. Krass. Also ich war 13 Stunden unterwegs von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ich war die ganze Zeit, dann haben wir uns noch einmal verfahren, war der eine Dulli, ich hatte halt die Karte quasi bei mir auf meinem Gerät und der eine ist vorne abgefahren an so einem Berg. Dann ist der, genau der, der übrigens entschieden hat, dass wir mit 2 Autos fahren, ist dann vorgefahren an der Ampel. Ich schrei wie vom Spieß, wir müssen links. Er ballert vor, geradeaus, 15 Minuten bergab. Tolle Abfahrt, aber halt in die falsche Richtung.
Oh nein.
Wir sollten nicht bergab fahren, wir sollten weiter links hochfahren, bis ich ihn dann irgendwann gecatcht habe und wollte halt auch nicht sterben, dabei ihn wieder einzuholen. Und nach 15 Minuten mussten wir alles wieder hochfahren. Die Stimmung war gereizt. Und die Stimmung ist, am schlimmsten war es dann, dass dann waren wir ja irgendwo mit 4 Fahrrädern in Inglewood, ist Randy's Donuts, im Dunkeln, wo wirklich, also das neben Compton sozusagen. Und
ich hatte es gefühlt, aber ich war mir nicht sicher, ob ich richtig real, gefährliches Halbwissen, aber ich lag richtig, ja.
4 Weiße in Marmels, weißt du, was Marmels sind? Middle-aged man in Lycra, also weiße Kartoffeln in diesen komischen Sportklamotten. Und oh, Alter. Und dann sagen die zwei natürlich auch wieder der, sagt dann so, ja, könnt ihr nicht ein Uber nehmen zu den Autos? Also Paul und Jeff, das sind die 2 Fahrer. Wir gehen hier in die Kneipe, trinken Bier und dann holt ihr uns hier wieder ab. Und ich war so, sag mal,
Paul.
Was? Und das war das Ding.
Das ist wirklich, es wird Zeit, dass du ein neues Buch in deinem Leben aufschlägst. apropos Buch in deinem Leben aufschlagen. Bildungsauftrag. Weißt du eigentlich, wo das herkommt? Buch aufschlagen. Ein neues Buch aufschlagen. Ein Buch aufschlagen. Warum sagt man ein Buch aufschlagen?
Also es ist ja äquivalent für einen neuen Lebensabschnitt und ein neues Kapitel wahrscheinlich. Also,
ja, ist egal. Neues Kapitel aufschlagen sagt man auch, ja.
Ja, und es hat aber, glaube ich, was mit der Taufe zu tun. Weil es gab ein Taufbuch früher und da wurde eingetragen, dass man, dass quasi ein neues Leben entstanden ist. Das war der erste Moment von Leben. Also war bis dahin wurden Kinder einfach geboren, aber das, die statistische Erfassung von neuen Leben hat eben damals noch nicht in Kliniken stattgefunden, sondern im 18. Jahrhundert, 1830 ungefähr, sondern das war so, dass die in Kirchen, die waren diejenigen, die quasi ans Registeramt das in ein Buch eingetragen haben. Und immer wenn dieses Buch aufgeschlagen worden ist, war klar, jetzt entsteht neues Leben. Und das hat übrigens immer der Pfarrer gemacht.
Das ist, also du solltest in eine Quizsendung gehen, wo man Geschichten erzählt, wo man erraten muss, ob das stimmt oder nicht, weil das war eine sehr schöne Erzählung. Faktisch falsch, wobei es so schön war, dass ich es was gelten lassen wollen würde. Interessant ist tatsächlich, und ich hätte es auch nicht gewusst, muss ich fairerweise sagen, das kommt daher, weil früher, als die angefangen haben, Bücher überhaupt erst zu schreiben, also im Mittelalter wirklich, ja, als so eine Form von Papier schon existent war, das natürlich aber viel, viel dicker war,
ja,
und viel mehr Wasser auch aufnehmen konnte, dadurch, dass es ja keine Räumlichkeiten gab, die irgendwie klimatisiert waren oder wo man irgendwie sagt, die konnten richtig beheizt werden. Das heißt, es war sehr viel immer Luftfeuchtigkeit, wenn es geregnet hat oder so, sind die Bücher immer aufgequollen. Dadurch gab es auf diesen Büchern oder an diesen Büchern so eine Art Schloss, was da dran war, was das Buch immer zusammendrückt. Da aber auch diese Schlösser irgendwann oder diese wie so Scharniere quasi, irgendwann aufgrund der ganzen Feuchtigkeit wie anfingen zu rosten und man dann Schwierigkeiten hatte, das Buch aufzubekommen, musste man immer auf das Buch draufschlagen und auf dieses Schloss damit draufschlagen, um das Buch zu öffnen. Und deswegen sagt man ein Buch aufschlagen.
Das gut, ist natürlich, ne? Viel schlauer, so sehr gut.
Nee, aber ich muss ehrlich sagen, ich dachte gerade ganz kurz, nicht, dass da unsauber recherchiert wurde. Und leider, weil tatsächlich ist ja so neues Leben, das Buch wurde aufgeschlagen für das neue Leben, das ist der Anbeginn einer neuen Zeitrechnung, weil dieses eine Wesen jetzt da hinzugekommen ist. Ja, auch eine total schöne Erklärung, aber leider falsch. Ja. Aber fand ich spannend, weil ich dachte mir, Mensch, das ist gut. Im Ursprung hatte ich eigentlich was anderes, aber ein schlauer Mensch hat mir heute geschickt, sag mal, ihr habt doch immer diesen Bildungsauftrag. Weißt du eigentlich, wo das Buch aufschlagen herkommt? Aber jetzt heißt, ich habe im Ursprung was anderes. Heißt, nächste Woche bist du wieder dran. Die Woche darauf habe ich auch schon was. Be prepared.
I'm prepared. Wenn wir schon bei Richtigstellungen sind, ich habe ein paar Sachen falsch erzählt.
Oh, jetzt bin ich
gespannt. Auch ganz viele Nachrichten gekriegt.
Warte, ganz kurz. Würdest du dich kurz von mir verabschieden, weil so viel Zeit habe ich nicht. Also ich muss wirklich sagen, ich muss noch Koffer haben. Nein, aber erzähl.
Ich sag mal nur zwei von den 27.000. Sagen wir es mal so. Also, es waren natürlich keine Kojoten, sondern keine Hyänen, sondern Kojoten.
Ich hab mich schon gewundert. Ey, ohne Scheiß, da bin ich so beruhigt. Ich hab's natürlich nicht nachgeforscht, aber da bin ich so beruhigt, dass das so ist, weil ich dachte mir, fuck, Kojoten. Diese Teufelstiere aus der Wüste. Wer hat die wohl nach San Francisco gebracht?
Hyänen.
Hyänen
sind die aus der Wüste.
Ja, aber da bin ich ja beruhigt, dass es keine Hyänen waren, weil ich dachte, weil Hyänen sind auch wirklich gefährlich, ne? Das ist jetzt nicht. Wobei Kojoten wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen sind, ne? Aber trotzdem ist es immer was anderes. Kojote versus Hyäne.
Ja, sieht eher aus wie ein Hund.
Aber
ein
Fuchs, würde man sagen. Ich hatte es im Bauch als kann nicht richtig sein, aber dachte mir, ich bin einfach wirklich immer noch mit 41 sehr leichtgläubig.
Und das andere, was viele Menschen beschäftigt haben, ist Doncic, ist 21 Jahre alt und kommt aus Serbien. Slowenien.
Okay.
Slowenien und nicht Serbien.
Slowenien.
Ich habe Serbien gesagt, Slowenien. Entschuldigung.
Hey.
Tut mir leid, dass ich dir da was Falsches erzählt habe, lieber Joko.
Das macht nichts. Ich habe ihn mir angeschaut und habe mir auch seinen ultra krassen Wurf angeguckt.
War crazy, oder?
Von einem anderen schon Stern. Von einem anderen Stern.
Das ist crazy, crazy. Was machst du die Woche? Was hast du vor? Was ist
neben Peter Maffay, meinst du?
Neben Peter Maffay.
Da muss ich kurz in den Kalender gucken. Ich habe viel zu tun. Nächste Woche bin ich. Da müssen wir mal gucken, wer das machen.
Also ich kann noch, bevor ich wegfliege, aufnehmen am Montag.
Ja, ich bin Montag. Da müssen wir nochmal, das fällt mir aber gerade erst auf. Ich vergesse immer, dass wir Podcast haben.
Ist ja nur jeden Montag.
Aber also, morgen bin ich bei Peter Maffay.
Ja.
Dann habe ich abends Physio. Ich habe jetzt jeden Tag Physio, damit mein Knie endlich gut wird. Dann bin ich Mittwoch, also wenn ihr diese Folge hört, war ich schon bin ich sehr viel bei der Bank an dem Tag.
Oh, im Geldspeicher?
Ja, im Geldspeicher. Ich habe neue Schwimmhosen bestellt und will kurz mal gucken, ob sie dranbleiben. Dann bin ich wieder beim Physio am Mittwoch, dann bin ich Donnerstag wieder beim Physio. Dann habe ich mehrere Videokonferenzen von genau 13 bis 18:30. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und am Freitag habe ich auch wieder Physio und einen sehr wichtigen Termin von 9 bis 11.
Den du uns aber nicht verraten willst.
Könnte ich verraten, müssten wir aber piepsen.
Nee, dann einen kleinen Tipp. Irgendwas? Hat's was mit Schnitzel zu tun?
Schnitzeljagd.
Ah.
Bin am Geburtstag eingeladen am Freitagmorgen und wir spielen Schnitzeljagd in München.
Um 11. Bei Thomas Gottschalk.
Um 11. bei Thomas Gottschalk in der Suite.
Im Bayerischen Hof gibt's die wirklich?
Im Bayerischen Hof, die gibt's wirklich, Nee, die gibt's wirklich.
Wirklich?
Die gibt's wirklich, Ich war da auch noch nicht drin, aber jetzt, wo du es sagst, ich wollte kennst du Staycation? Kennst du das Wort Staycation?
Ja.
Habe ich noch nie gehört, hat mir letztens jemand gesagt. Und dann habe ich Freunde in einem Hotel hier in München getroffen, weil ich da morgens zum Frühstücken war beruflich. Und dann meinte ich so, ach lustig, macht ihr eine Staycation, weil die auch hier leben. Dann meinte sie, oh, kannten wir nicht. Aber das ist eine gute Beschreibung. Und ich wollte auch mal einfach aus Prinzip, wann kommst du nach München? Kommst du überhaupt nach München oder wo verbringst du deine 5 Tage?
Ich komme erst nach Heidelberg, die Quarantäne verbringe ich in Heidelberg und dann komme ich nach München.
Okay, da können wir eine Staycation verbringen, da quartiere ich mich mit dir in irgendeinem Hotel ein. Und wir müssen ganz stark sein, der Auslandkeller hat zu.
Warum?
Weiß ich nicht, das ist irgendwie komisch, die verlängern immer ihre geschlossene Zeit. Ich habe Sorge, dass die auch nicht wieder aufmachen, was natürlich nicht gut wäre, weil das mein absolutes Lieblingsrestaurant war.
Da gibt es keinen Ersatz für, aber vielleicht gibt es ja eine Nachfolge. Restaurant.
Geschlossen.
Ein anderes.
Öffnet um 17 Uhr. Sehr geehrte Gäste, bis zum 30.09. geschlossen. Wir würden uns freuen, Sie am 1. Oktober zu sehen. Also wenn die am 1. Oktober aufmachen, bin ich am 1. Oktober da.
Da bin ich noch da. Dann können wir da noch was, machen.
Bitte gerne.
Nee, ich bin
und
am
du,
Start.
Was du die Woche? Hast du was geplant?
Im Leben, diese Woche, ich mache eine Saftkur ab heute. Das heißt, ab morgen ist meine Laune im Keller. Ja. Ist so ein, ich habe mir überlegt, also dieser Lanzerhof, hast du mal jeder mitgemacht?
Nee, aber ich bin mal da gewesen, weil ich jemanden kenne, der da arbeitet. Und dann habe ich mir da ein Tageszimmer genommen, weil wir so außerhalb von München uns mal treffen wollten, ganz geheimratsmäßig. Und das haben wir auch getan. Und dann haben wir uns da getroffen und durften dann da Mittagessen. Und es war schon faszinierend.
Weil es quasi so ruhig auch ist, ne?
Es ist ja quasi es ist ruhig. Und es ist ja wirklich so ein ganz holistischer Ansatz von, du hast nicht nur einen unglaublichen Ort, an dem du dich aufhältst, sondern die sagen dann ja, keine Ahnung, wenn du was isst, dann musst du das mindestens 45 Mal kauen, weil erst dann ist der Körper bereit, das Maximum an Nährstoffen aus diesem Ding, was du dann gerade da gegessen hast, rauszuholen. Ich weiß noch, dass ich eine Cola haben wollte im Lanzerhof. Also, und das war wirklich so, sie könnten eine Cola haben, Herr Winterscheid, aber dann müssten sie die woanders trinken, weil wenn einer der Bewohner hier mitkriegen würde, dass sie eine Cola bekommen, hätten wir ein Problem.
Ja.
Weil es keine Cola gibt eigentlich. Ist ja auch richtig, finde ich ja gut, weil du gehst ja dahin, um gesünder zu werden. Wolltest du dahin in der Zeit, wo du hier bist?
Nein, ich fand es nur immer, also es ist ja so Detox-mäßig auch, oder? Also man isst ja wenig und man entschlackt alles und was auch immer. Und ich habe jetzt nur den Ansatz genommen und habe gesagt, ich mache jetzt meinen Paulserhof, keine Ahnung. Ich meine, ich habe eine Sauna, ich habe dieses Tauchbecken, ich habe einen Jacuzzi, ich habe einen Massagestuhl. Da kann man doch irgendwie sich so ein Dings zusammenstellen. Und jetzt habe ich eben, ich meine, so eine Saftkur. Ich esse jetzt nur noch den, ich weiß nicht, wie soll ich es nennen? Soll ich es Rip Ketox oder Rip Cleanse? Paul Cleanse? Wie würdest du es nennen? Ich glaube, Rip Ketox ist der richtige Name dazu.
Rip Ketox.
Naja, also auf jeden Fall nehme ich nur Veo-Zeug 4 Tage lang. Also quasi morgens, mittags, abends und ein Matcha ist dabei und sonst halt so Säfte. Eine Saftkur. Hast du jene Saftkur mal gemacht? Also so, dass man quasi ja, komplett entschlackt.
Wir haben auch so, es gab so einen Laden, oder den gibt es glaube ich immer noch online, wo du das bestellen konntest. Und ich habe es immer mal überlegt, aber ich bräuchte halt dann so eine Woche wirklich nichts, weil ich bin da wie du. Ich habe heute Morgen einen Termin gehabt und da habe ich mir wirklich, weil ich so hungrig war, habe ich mir noch ein Schokocroissant kurz davor geholt, weil ich wusste, wenn ich da hungrig in den Termin reingehe, dann schlage ich da alles kurz und klein. Weil ich Angst davor hatte, dass dann irgendwie eine Nichtigkeit zu einem Streit führen kann. Ich bin halt, wenn ich hungrig bin, hangry. Dann bin ich so, ja, dann, aber richtig hangry. Also eher hangry over, weil das ist nie witzig. Aber ich wollte immer, also ich bin ja total offen für sowas. Ich finde das sogar faszinierend. Ja. Ich mag es ja auch eine Zeit lang, keinen Alkohol zu trinken.
Genau.
Und bin da auch immer Fan von, wenn man das dann auch durchzieht.
Ich bin durchs viele Radfahren bin ich jetzt schon hoffentlich ein bisschen fitter geworden. Und ich habe aber nicht so krass viel abgenommen. Also ich bin jetzt so bei 106 Kilo ungefähr.
Ja.
Aber es ist ja erreichbar, jetzt zweistellig irgendwann zu werden. Das hatte ich seit 10 Jahren, glaube ich, nicht mehr, dass da zwei Zahlen nur
weniger als
auf der Dings.
Als wir in London, in England zusammen waren, da hattest du doch weniger als 100 Kilo.
Nee, ich war immer, glaube ich nicht, nee. Ich wiege mich auch nicht so oft, aber ich würde jetzt nochmal einmal so entschlacken und einmal auf null und einmal auch so nichts trinken und kein Dings und dann jeden Tag Sauna und so ein Zeug und dann schauen wir mal. Ich werde dir berichten nächste Woche.
Ja, das finde ich gut.
Wie gut es funktioniert hat und ob's irgendwie was gebracht hat, aber ich stelle mir das zumindest so vor, gerade, dass man einmal auf null gesetzt wird. Auch kein Kaffee. Hat mir heute Morgen schon schwer gefallen, keinen Kaffee zu trinken. Ich glaube, das ist die größte Sucht, die wir alle haben. Also weißt du, so viel, wie viel Koffein und Kaffee wir trinken.
Das hatte ich eben bei als du meintest, dass du dich so auf dein Bett gefreut hast und dass das so eine Wertschätzung für dieses gute Bett ist. Ich habe mir irgendwann letztes Jahr so eine richtige, den Kaffeeautomaten weggeschickt, ne, sondern so eine Siebträgermaschine geholt.
Ja.
Und seitdem kann ich ganz selten irgendwo Kaffee trinken, dass ich mir denke, das war ein guter Kaffee. Weil dieser Unterschied von der Qualität einer wohlwissend, das ist ein krasses, also am Ende des Konsums kommt dann irgendwann die Siebträgermaschine. Aber das ist so ein krasser Unterschied, was diese Qualität von diesem Kaffee ausmacht, dass ich wirklich, wenn ich irgendwo bin und auch in einem, kann man ja ehrlich sagen, ich war letztens hier im Bayerischen Hof, da bestellst du so eine Hafermilch-Cappuccino. Das hat nichts mit einem Hafermilch-Cappuccino zu tun. Wirklich. Und da denke ich mir so, das kann nicht sein. Beste Hotel in der Stadt. Und die haben da niemanden, der sich darum kümmert. Also so ein, ich finde, zu jedem guten Hotel müsste auch ein guter Barista gehören, der einem dann so sagt, hier, bitte sehr, guten Durst für ihren Kaffee. Aber da habe ich wahnsinnig Schiss vor, dass ich mir irgendwann, wenn ich mir ein gutes Bett hole, dass ich dann auch nirgendwo mehr schlafen kann, weil ich mich dann so versaut bin, was das gute Bett angeht. Also so wie Kaffee ist ja auf so einer Ebene, das kann man auch verkraften. Aber schlafen, und ich schlafe ja häufig habe häufig in Hotels geschlafen, dieses Jahr jetzt noch nicht so häufig. Aber da hätte ich Angst vor, dass ich mir da irgendwie alles mit versau.
Total. Nee, aber also ich glaube aber auch, dass du, also Samstag zum Beispiel, an so einem vollen Fahrradtag nehme ich schon ganz schön viel von diesen Gummibären mit Koffein und da nochmal einen Kaffee und dort nochmal einen Espresso und da dann nochmal. Ja. Wie schlecht man danach dann schläft, wenn man dieses ganze, was ich da in meinen Körper reinpumpe und so weiter, das ist schon crazy, wie schlecht der Schlaf einfach danach wird, wie das so wird. Also da, ich glaube, ja, da muss man runterschrauben. Aber ich werde es dir berichten nächste Woche. Vielleicht, sag mal, vielleicht aber auch nicht, weil wir uns morgen so streiten, dass ich nie wieder mit dir rede. Ruf mich bloß nicht an, bitte.
Das kriegen wir hin. Sag mal, wie lange kann man Gras aufbewahren?
Boah, vielleicht, weiß ich nicht.
Okay. Weil ich habe ausgemistet am Wochenende.
Ja, hast
du Gras gefunden. Und ich habe Gras, nicht wenig Gras gefunden. Ich wusste nicht, dass ich das noch habe. Und es ist aber jetzt bestimmt schon so ein Jahr alt.
Aber in München würde ich das schnell wegschmeißen.
In ein Dreivierteljahr.
In München wirst du hochgenommen damit.
Hä, wenn ich das bei mir zu Hause rauche, wer soll das denn kontrollieren?
Hm.
Wie? Ja, was ist denn das für ein Satz? Meinst du, ich soll jetzt aufhören, darüber zu reden? Oder was willst du mir höflicherweise damit sagen? Das ist doch meine Sache, was ich dir erzähle. Es ist immer noch im Rahmen für Privatbesitz.
Ich ernte hier noch Marihuana und dann bringe ich davon was mit.
Oh ja, bitte.
Nicht.
Nicht. Stimmt. Ist totaler Quatsch. Mach das auf keinen Fall. Und du solltest da wirklich, das musst du ernst nehmen, du solltest auch nicht im Koffer so eine zweite Ebene einziehen, wo du das reinlegst. Auf keinen Fall.
Auf gar keinen Fall.
Also wenn dich ein Bundesgrenzschutzbeamter sieht, ne, oder ein Bundesbeamter der Polizei sieht am Flughafen, auf keinen Fall den Koffer einziehen und kontrollieren. Auf keinen Fall.
So ist es. Genauso machen wir es. Und nächste Woche berichte ich dir, wie meine Woche war und keine Ahnung, sonst, hier ist nicht so viel zu tun gerade. Die Schulen, wir sind weg von der Watchlist, die Tage werden gezählt, dass die Schulen wieder aufmachen, die ansonsten, ja, ist halt Amerika. Alles ist gut. Bin ein bisschen genervt. Gesundheit.
Das war ein guter Satz. Amerika, alles ist gut. Gut, das ist ein ganz gesonderter Podcast nochmal. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Bis später. Tschüss. Wir werden übrigens präsentiert von O2, Joko. Hätte ich fast vergessen.
Hätte ich nicht vergessen. Ich hätte es jetzt noch reingerufen. Ja. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Wir werden präsentiert von O2 für mehr O in deinem Leben.